Ja, Jesus, hab du Dank für die Zeit der Vorbereitung. Sie auch baut mich immer wieder auf, denn ich erkenne in deinem Wort, ja, wie tief und wie vielfältig es ist. So auch diese Woche. Hab Dank für die Zeit, die du geschenkt hast. Lass mich jetzt alles so erklären, wie du es möchtest. Vom Herzen her, vom Verstand her, dass du mich leitest. Rüste mich dazu aus. Amen. Ich habe die Woche mit Friedemann gesprochen und ich habe mir ein bisschen die Genehmigung geholt, ein Stück weit zurückzugehen in seine Predigt, weil ich finde, dieser Abschnitt von 15 bis 23 ist so toll für uns, dass wir da ein Stück weit auch bleiben können. Ich habe einige Dinge von Friedemann aufgegriffen und habe auch einige Dinge dazu getan, und heute geht es ja bis Vers 23, also bis zum Ende dieses Abschnitts. Wenn wir diesen Abschnitt lesen, so sehen wir Parallelen in Kolosser oder in Philippa oder in 1. Korinther, wo Paulus ähnlich anfängt bzw. schreibt. Die Verse 15 bis 23 im Epheserbrief bestehen in der Schlachterübersetzung aus eigentlich zwei Sätzen. Nach 19 ist so ein Schnitt, da ist ein Punkt gesetzt, und dann kommt bis 23 der zweite Abschnitt. Andere Übersetzungen, zum Beispiel Neues Leben oder die Genfer Übersetzung, nimmt diese Kommas weg und macht Punkte hin. Das wird für uns dann verständlicher, logischer, wir können es besser nachvollziehen, können es besser erfassen. Aber wie gesagt, eigentlich sind es zwei Sätze. Und mein Ratgeber an der Predigt heute war Benedikt Peters. Und er macht genau das Gegenteil. Er nimmt ganz einfach diesen Punkt auch noch weg und setzt dort ein Komma in seiner Übersetzung. Sodass der ganze Komplex von 15 bis 23 ein Satz ist. Das ist manchmal für uns sehr schwer zu verstehen, weil das so Schachtelsätze sind und wir müssen sehen, worauf beruft sich der vorige Satz oder auch der hinterstehende Satz? Es ist schwierig. Ich möchte euch aber trotzdem seine Übersetzung oder seinen Text mal vorlesen. Und da schreibt er, und das war mir ein guter Ratgeber, da schreibt er von 15 bis 23 Folgendes. Weshalb auch ich, da ich gehört habe vom Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre, für euch zu danken, indem ich euch erwähne in meinen Gebeten, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat in Jesus Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern. Über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, und hat alles unter seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ein Satz. Können wir gar nicht erfassen. Zum Glück gibt es Übersetzungen, die immer wieder einen Punkt setzen, wo man sagt, jetzt kann ich es begreifen. Aber dieser Satz ist wow. Aber er hat es bestimmt nicht umsonst getan. Denn er will damit zeigen, dass alles, was er hier schreibt, zusammengehört. Und das ist eigentlich das Evangelium. Mehr braucht man eigentlich nicht. Wir könnten das Ganze weglassen. Es dient uns natürlich, was alles hier drin steht, aber das ist der Kernsatz. Und das wird auch in Kolosser und in Philippa betont oder auch in 1. Korinther. Und hätte nicht Benedikt Peters diese Sache erläutert und ich habe von Jürgen dieses Buch bekommen über den Epheserbrief, dann würde ich ganz schön alt aussehen angesichts dieses Satzes. Friedemann hat in seiner Predigt vor 14 Tagen über das vergessene oder die vergessenen Gebetsanliegen gesprochen. Ich möchte diese Gedanken teilweise aufgreifen und möchte bis zum Vers 23 das Ganze fortsetzen. Vergessene Gebetsanliegen, ja. Das soll uns wichtig sein. Wir sollten Gebetsanliegen nicht vergessen. In dem Predigttext hat Friedemann betont vor 14 Tagen, wie überschwänglich Paulus sich freut, da er davon hört, wie es den Gläubigen in der Gemeinde in Ephesus geht. Dabei beschränkte sich ihre Liebe nicht nur untereinander vor Ort, also in der Gemeinde selbst, sondern wie wir in Vers 15 lesen, zu allen Heiligen oder zu allen Gläubigen. Sie hatten also Liebe über die Grenzen ihrer Gemeinde hinaus. Sein Dank, also Paulus' Dank, richtet sich nicht in erster Linie an die Gemeinde in Ephesus. Die erfahren davon. Ihm geht es darum, dass er seinen Dank ganz einfach nach oben schickt, in den Himmel, zum Vater, und ihn bittet, dieses Gebet anzunehmen. Und er teilt es den Ephesern mit und sagt ihnen, so geht es mir, wenn ich an euch denke. Und so ging es ihnen auch mit vielen Gemeinden. Immer wenn er etwas Gemeinden geschrieben hat, war eigentlich sein Herzenswunsch, dieses Gebet, dass die Gemeinde an Jesus Christus bleibt. Sein Dank geht also nach oben zum Herrn und er lässt sie wissen, wie es ihm im Herzen aussieht. Dass er sich freut über die Gemeinde in Ephesus. Dass er sich freut, wie es dort zugeht, dass sie Liebe haben untereinander und über die Grenzen ihrer Gemeinde hinaus. Dieses lässt er sie wissen. Und verbunden mit dieser Freude ist natürlich sein Dank. Sein Dank, dass er das erfahren durfte, denn er sitzt ja im Gefängnis in Rom, weit entfernt von Ephesus. Er wird diese Gemeinde nicht wiedersehen. Und trotzdem geht ihm das Herz über, angesichts der Tatsache, ja, wie es in dieser Gemeinde aussieht. Aus diesem Dank, den er Gott ja zuschickt in seinem Gebet, können wir aber auch drei Bitten rauslesen. Drei Bitten, die er hat, damit es in der Gemeinde so weitergeht. Und er sagt selbst, er betet unablässig, ständig. Vers 15, darum lasse ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Unablässiges Gebet von Paulus, ständig. Und er sitzt im Gefängnis und er hat bestimmt viel Zeit zu beten. Meine Predigt heißt, oder könnte überschrieben sein, drei Bitten des Paulus, die sich aus dem Dankgebet an die Gemeinde Ephesus ergeben. Die erste Bitte ist die Bitte um Erkenntnis Gottes. In der ersten Bitte geht es Paulus darum, Erkenntnis zu gewinnen über Gott selbst. Und hier trenne ich ein bisschen oder trenne ich uns ein bisschen von der Gemeinde in Ephesus und wähle einen anderen Adressaten. An die Gemeinde, an die Bibelgemeinde Coburg. Denn uns könnte er das auch geschrieben haben. Wie erkennen wir als Gemeinde und jeder Einzelne von uns Gott selbst, den Vater? Denn der Vater ist für uns ja keine leibhaftige Person, die wir anfassen können, so wie wir heute hier morgens sitzen. Er ist im Himmel. Wie können wir also den Vater kennenlernen? Gott selbst hat es eingerichtet, dass wir ihn kennenlernen. In seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit hat er es eingerichtet, dass uns diese Erkenntnis seines Wesens zugänglich gemacht wird, nämlich durch Jesus Christus und sein Wirken. Denn Jesus spricht selbst in Johannes 10,30: Ich und der Vater sind eins. Da gibt es keine Entzweiung. Ich und der Vater sind eins. Und durch Jesus Christus können wir den Vater kennenlernen. Und in Johannes 14,9 sagt Jesus zu Philippus, nachdem Philippus ihn fragt, zeige uns den Vater. Und dann sagt Jesus zu ihm, solange bin ich bei euch. Und es ist eigentlich schon ein Tadel. Solange bin ich bei euch. Und du kennst mich nicht, Philippus? Fragezeichen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann? Zeige uns den Vater. Eine Zurechtweisung. Eine Zurechtweisung für Philippus, der Jesus so lange kennt. Und Jesus muss in ihr tadeln und muss sagen, du hast immer noch nicht erkannt, dass wenn du mich ansiehst, dass du den Vater siehst. Denn der Vater und ich, wir sind eins. Und das gilt auch für unsere Gemeinde. Wenn wir auf Jesus Christus schauen, dann sehen wir den Vater. So können wir den Vater, Gott, sehen. Somit ist der Blick auf Jesus Christus, der uns die Erkenntnis des Vaters schenkt. Niemand hat den Vater gesehen. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass selbst Mose es nicht vergönnt war, den Vater zu sehen. Wir haben nur die Auswirkungen lesen können in der Bibel. Als er zurückkam vom Berg und gestrahlt hat, das waren die Auswirkungen des Vaters. Er selbst durfte ihn nicht sehen, denn wer als sündiger Mensch den Vater sieht, der muss sterben. Aber der Blick auf Jesus Christus, der ist uns möglich geworden durch sein Kommen. Aber dieser Blick auf Jesus ist auch abhängig von Gott. Wir als Menschen, als sündige Menschen, müssen angerührt werden von Gott selbst. Denn er kennt uns ja von Anfang an. Er sucht uns, geht uns nach, ruft uns heraus aus der Finsternis und rüstet uns aus mit dem Geist der Weisheit und Offenbarung. Vers 17 im Text Ephesus. Das ist der Heilige Geist, mit dem wir ausgerüstet sind und der in uns sein Werk tut, indem er uns Jesus Christus aufschließt und uns damit Erkenntnis zeigt über den Vater. Merkt ihr die Verbindung? Der Vater macht es möglich, Jesus Christus zeigt es uns und der Heilige Geist schließt es uns auf. Ein Komplex. Indem er uns Jesus Christus aufschließt, sein ganzes Wirken, sein ganzes Tun, seine Wesensart, seine Liebe, seine Barmherzigkeit zu Menschen, zeigt er uns auch, dass der Vater genau dieselben Eigenschaften hat. Ist euch das bewusst? Der Vater hat die gleichen Eigenschaften. Und der Heilige Geist ist der, der es noch erwirkt, der es uns zeigt, der es uns zugänglich macht. Im 2. Petrus 3,18 schreibt Petrus ganz zum Schluss in seinem zweiten Brief: Wachst dagegen in der Gnade der Erkenntnis. Es ist die Erkenntnis Gottes. Wenn wir ihn erkennen, ja, dann brauchen wir sonst nichts mehr. Aber warum ist diese Erkenntnis, dass wir Gott kennenlernen und immer neu kennenlernen und immer besser kennenlernen, warum sollen wir darin wachsen? Wachst dagegen in der Erkenntnis, in der Gnade und in der Erkenntnis, schreibt Petrus. Warum ist das so? Ganz einfach. Wir müssen wissen, dass wir hier auf Erden einen Widersacher haben. Einen Widersacher, der uns vom Weg abbringen will und alles daran setzt, das zu tun. Wir haben als Menschen einen Widersacher. Der steht uns entgegen und der steht Gott entgegen. Der steht Jesus Christus entgegen und der steht dem Heiligen Geist entgegen. Und er benutzt die von Gott ihm zur Verfügung gestellte irdische Welt dazu, sein Ziel zu erreichen. Nicht unsere eigenen menschlich-fleischlichen Überlegungen wie Verstand oder Intelligenz oder auch vielleicht die Lebenserfahrung sind es, mit der wir Gott kennenlernen. Menschengemachte Dinge, die wollen von Gott nichts wissen. Deshalb wollen die meisten Menschen ja auch von Gott nichts wissen. Sie laufen einfach drauf los. Sie möchten Gott nicht kennenlernen. Erst wenn Gott das Herz anrührt, dann passiert es. Aber ansonsten, wir aus unserer menschlichen Gegebenheit, ich bin jahrelang, habe ich mich für Gott nicht interessiert. Das muss ich zugeben. Er war mir egal. Und ich bin christlich erzogen worden von meiner Mutter. Ich musste immer in die Kirche gehen. Du gehst in die Kirche am Sonntag. Aber später dann, als ich frei war von meinen Eltern, da bin ich von Gott weggegangen. Ja, ich bin noch nicht mal weggegangen, ich war ja immer weg. Ich kannte Gott ja gar nicht. Wenn er nicht eingegriffen hätte in mein Leben, so wie er in euer Leben eingegriffen hat, würde ich ihn heute noch nicht kennen. Wer von uns würde Gott suchen? Er sucht uns. Und der Widersacher, der versucht alles und setzt alles daran, uns davon abzuhalten. Der Widersacher ist der Teufel, der Satan. Und ihm hat Gott diese Macht verliehen, dass er auf Erden alles tun kann, um sein Ziel zu verfolgen. Menschen abzuhalten, Gott kennenzulernen. Wir selbst würden Gott nicht suchen. Allein Gott schenkt uns diesen Geist in seiner Gnade und in der Barmherzigkeit und setzt uns in die Lage, ihn zu suchen. Es ist also sein Werk an erster Stelle, das uns berührt. In 1. Korinther 2,10 lesen wir: Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Also Gott ist hier derjenige, der eingreift in unser Leben und es uns möglich macht, die Tiefen Gottes zu verstehen, wenn wir in seinem Wort lesen. Dieses Erforschen erfolgt, indem der Geist das uns gegebene und geschriebene Wort dazu benutzt. Das ist unsere Heilige Schrift, unsere Bibel. Wie furchtbar wäre es, wenn wir das Wort nicht hätten. Stellt euch vor, wir hätten keine Bibel. Niemand hätte aufgeschrieben, was Jesus getan hat. Dann wüssten wir auch nicht, wie Gott ist. Niemand hätte uns von Gott berichtet. Niemand hätte uns von dem Heiligen Geist berichtet. Niemand hätte uns von der Tat von Jesus Christus berichtet, wenn wir das Wort nicht hätten. Es ist die Quelle unserer Erkenntnis, der Erkenntnis Gottes. So erkennen wir auch, wie wichtig es für Menschen ist, eine Bibel zu besitzen, auch wenn sie in der Verfolgung sind. Und es gibt viele Länder, da werden die Menschen verfolgt, weil sie eine Bibel besitzen. Für sie ist es lebensnotwendig, die Quelle. Wie sonst könnten sie von Gott erfahren? Das wäre ihnen gar nicht möglich. Wir haben diese Spende in die Ukraine gegeben, ja, zu weltlicher Hilfe, das stimmt. Nahrung und was alles notwendig war. Aber das war damit verbunden und deshalb haben wir es in christliche Kreise gegeben, dass damit auch Bibeln verteilt wurden und Menschen mit dem Wort konfrontiert worden sind, damit sie erfahren, es geht um was Größeres als nur das Essen oder den Schlafplatz oder das Haus oder die Versorgung oder das Rausholen aus dem Krieg. Nein, es geht um mehr. Es geht darum, dass sie Gott kennenlernen. Das war unser Gedanke, sonst hätten wir es auch irgendwo anders hingeben können, das Geld. Es ist in Bibeln reingeflossen. In deren Sprache, damit sie erkennen, es gibt etwas Größeres als nur deine Nahrung jeden Tag. Ja, das ist gut. Oder der Schlafplatz. Oder der Friede, dass du im Krieg rausgenommen wirst. Aber es geht um was ganz Wichtiges. Es geht um das ewige Leben. Wie wollen wir davon erfahren, wenn wir nicht das Wort haben und der Geist es uns aufschließt? In diesem geschriebenen, aufgeschriebenen Wort, das ja vom Herrn kommt, das haben ja nicht Menschen erdacht, sondern sie sind inspiriert durch den Geist. In diesem Text, komplett von vorne bis hinten, da können wir Erkenntnis tanken. Da können wir Gott erkennen, wie er ist. Der einzig und wahre Gott. Das ist die erste Bitte, die ja Paulus damit verbindet mit seinem Dankgebet. Wir lesen eigentlich hier gar nichts vom Bitten, aber es schwingt mit. Mit diesem Dank schwingt mit die Bitte, erkennt Gott. Eine zweite Bitte ist die Erkenntnis der Berufung. Die Erkenntnis der Berufung, das ist die zweite Bitte. In dieser zweiten Bitte geht es um das Auge unseres Herzens, so schreibt Benedikt Peters. Das Auge unseres Herzens. In der Elberfelder Übersetzung. Und in Schlachter steht, von den erleuchteten Augen des Verständnisses, Vers 18. Von den erleuchteten Augen des Verständnisses. Was wir hier als Herz bezeichnen, damit ist ja nicht das Organ gemeint, was das Blut durchpumpt. Wenn wir von Herz reden, wir sind vielleicht Mediziner, aber wenn wir von Herz reden, dann meinen wir ja was ganz anderes. Wir als Christen meinen, wenn wir vom Herz reden, was ganz anderes. Es ist unser Innerstes, unsere Seele, der Ort deiner Seele, der Ort deines Gewissens. Das ist ganz tief drin, noch tiefer als das Herz. Wir bezeichnen es nur so. Darin verbirgt sich für einen jeden von uns unsere eigene Persönlichkeit, wie wir sind, unsere Neigungen. Unsere ganze Person ist da reingebettet. Hier treffen wir Entscheidungen. Wir treffen Entscheidungen im Herzen, sagen wir. Links oder rechts? Ja oder nein? Dafür oder dagegen? Das sind die Dinge, die wir im Herzen bewegen und wo wir unsere Entscheidungen ganz einfach ja, selbst auferlegen. Der Kern unseres Wesens, als Gläubige, ist im biblischen Sinne das Herz, die Seele, das Gewissen. Daher ist auch die Schlachterübersetzung, die hier spricht von erleuchtete Augen des Verständnisses, durchaus berechtigt. Wenn ich sie auch nicht so gut finde. Ich finde also das mit der anderen Übersetzung schon ganz toll, die Augen des Herzens. Aber die hat schon ihre Berechtigung. Erleuchtete Augen des Verständnisses. Die ist durchaus berechtigt in der Schlachterübersetzung, wenn nämlich unser Verstand nicht von uns selbst gelenkt wird, sondern geistlich von oben, von Gott gelenkt ist. Paulus spricht sozusagen von den Herzensaugen. Paulus spricht von den Herzensaugen. Und wir können im Alten Testament eine tolle Stelle finden, wo es um diese Herzensaugen geht. Und diese Geschichte, die wir da lesen, die ist so wichtig, denn sie zeigt uns, wie Gott ist. In 1. Samuel 16, da geht es darum, dass Saul, der König der Juden, der König Israels, abgelöst werden soll, weil Gott ihn verworfen hat, wegen seiner Taten. Und jetzt muss ein neuer König her. Und er schickt Samuel zu Isai und sagt, da such dir denjenigen aus und ich werde ihn dir zeigen. Und Isai ist ganz menschlich, der kommt natürlich da rein. Und dieser Isai hat 7 Kinder, zunächst mal. 7 Söhne. Und die werden alle der Reihe nach aufgeführt. Und schon beim ersten sagt er, oh, der ist von schöner Gestalt. Der wird es wohl sein. Und so gehen alle Kinder durch. Und Gott sagt, schon beim ersten sagt er, aber Gott sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Äußeres, also auf das Äußere dieses Kindes von Isai, noch auf seinen hohen Wuchs, der war wahrscheinlich sehr groß. Denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr schaut nicht auf das, was der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, Äußerlichkeiten. Der Herr aber sieht das Herz an. Also hier eine, schon wieder Zurechtweisung des Samuel. Pass auf, lass dich nicht von äußeren Dingen, sondern du musst mit Herzensaugen schauen. So wie ich auf das Herz schaue als Gott. In diesem Sehen mit den Augen des Herzens oder wie es die Schlachterübersetzung sagt, mit diesen Augen des geistlichen Verständnisses sollen wir Hoffnung haben über das, was uns als Reichtum geoffenbart ist, nämlich erstens, erste Offenbarung, Hoffnung auf Errettung. Hoffnung auf Errettung. Das ist uns geoffenbart. Hoffnung ist immer verbunden mit Vertrauen. Wem vertrauen wir? Wir vertrauen Gott, wir vertrauen Jesus Christus und seiner Tat am Kreuz und wir vertrauen dem Heiligen Geist als Tröster und Beistand, so wie wir es in der Pfingstpredigt gehört haben. Einem dreieinigen Gott vertrauen wir. Römer 8, 24, 25 sagt, denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es in standhaften Ausharren. Erstens Hoffnung auf Errettung. Zweite Hoffnung, Hoffnung auf Gerechtigkeit. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit, auf die wir Gläubige hoffen. Auf diese Gerechtigkeit brauchen wir gar nicht zu warten. Unsere Gerechtigkeit, Menschengerechtigkeit, die wird niemals eintreten. Macht abends das Fernseher an und ihr seht's. Braucht ihr nur gucken. Schlagt die Zeitung auf. Es gibt keine Gerechtigkeit von Menschen. Es ist alles ungerecht in der Welt. Warum? Weil der Satan derjenige ist, der Verwirrung stiftet. Er ist der Lügner, der Verwirrer, der Mörder an der Seele. Deshalb gibt es keine Gerechtigkeit hier auf Erden. Auch wenn wir manchmal empfinden, das war gerecht, dass ihm das passiert, das war gerecht. Das ist ja wieder unserem eigenen Ding entsprungen, das schon fast mit Rache zu tun hat, wenn wir so reden. Das geschieht ihm recht. Das hat er schon lange verdient. Da spricht schon wieder unser Mensch raus. Aber Gottes Gerechtigkeit ist eine andere. Wir erfahren es jeden Tag, wenn wir in die Zeitungen gucken, wenn wir Fernsehen aufmachen, wenn wir im Radio hören, dass es auf der Erde keine Gerechtigkeit gibt. Und wir können diese Gerechtigkeit auch nicht herstellen. Kein Mensch kann diese Gerechtigkeit in allen Facetten herstellen. Das geht gar nicht. Auch wenn manche Menschen, manche Politiker oder Staatsführer sich bemühen, es gelingt ihnen manchmal, aber nicht immer und nicht ständig. Wir können es nicht ändern. Wir können es nicht ändern, dass es ungerecht in der Welt zugeht. Warum? Ja, weil der Teufel uns entgegensteht. Er ist der Widersacher. Er stiftet Unruhe. Er stiftet Ungerechtigkeit. Er stiftet Verwirrung. Wir können es nicht ändern. Wir können es nur abwarten. Die Bibel spricht von Ausharren. Ausharren auf was? Ja, dass Gott irgendwann in der Zukunft, wenn Jesus Christus wiederkommt, Gerechtigkeit herstellen wird. Und zwar über den ganzen Komplex der Zeit wird Jesus Christus Gerechtigkeit herstellen. Das ist die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen, wo wir ausharren. In Galater 5,5, da steht, wir aber erwarten im Geist, nicht durch Taten, im Geist, aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Das ist das, was wir erwarten. Und wir müssen ausharren, denn in dieser Welt wird es nicht so sein, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Das ist für uns manchmal schwer, das stimmt. Aber dazu sind wir berufen. Eine dritte Hoffnung ist die, die uns verheißen ist, die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Ein ewiges Leben bedeutet nicht das Leben hier auf Erden, das ist begrenzt, sondern es geht darum, nach unserem Dahinscheiden, dass wir einen Ausblick haben auf ein nicht endendes, ewiges Leben, was Gott schenkt. In Titus 1, Verse 1 und 2 steht, Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens. Und dann geht es natürlich weiter. Wir hoffen, wenn wir Christen sind, muss man eigentlich sagen, wir wissen, dass es ein Leben nach unserem Dahinscheiden gibt. Und dieses Leben, das ist ewig. Das ist unsere Verheißung. Das schenkt uns Gott. Dazu ist Jesus Christus Mensch geworden. Dazu hat er die Schuld von uns genommen, denn der Weg wäre ja überhaupt nicht frei zu einem ewigen Leben. Eine vierte Hoffnung ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist die verheißene Herrlichkeit, die wir erwarten dürfen. Und darauf bauen wir. Denn unsere Hoffnung setzen wir auf Jesus Christus. welcher immer mehr unser eigenes Innerstes ausfüllen soll. Hoffentlich ist es bei uns so. Und auf die Wirkung des Heiligen Geistes, der in uns dieses Ausfüllen bewirkt. Denn er ist ja der Vertreter Jesu auf Erden, jetzt im Moment, in dieser Zeit. So hat es Jesus gesagt. Jesus Christus soll unser Innerstes ausfüllen. In Kolosser 1, 27, und ich habe das etwas abgeändert, da steht: Uns wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit ist, nämlich Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Darauf hoffen wir, auf seine Herrlichkeit, die er uns verleiht. Und das ist auch in den Text in Ephesus geschrieben worden, dass wir ja mit hineingenommen sind. Diese vier Hoffnungen sind es, die wir als Gläubige haben dürfen. Das ist unser Erbteil, was Gott, was Jesus Christus für uns erwirkt hat. Das ist unser Erbe für unseren Glauben an Jesus Christus. Vergessen wir aber darüber nicht, dass hier die Worte Hoffnung, Verheißung, Erwartung und Ausharren stehen. Da wir ja unseren Erbteil, also das, was uns schon gehört, erst zum Teil erlangt haben, indem wir aus Gnade durch Jesus Christus herausgerufen sind, indem wir an ihn glauben. Das vollkommene Erbe wird erst in der Zukunft geschehen. Wir können das lesen in Offenbarung. Da steht: Da schreibt Johannes, und er sprach zu mir: Schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Glückselig sind die, die zum Hochzeitsmahl. Das ist das Erbe, was wir zum Schluss voll inhaltlich bekommen. Wir sind zum Hochzeitsmahl eingeladen. Glückselig sollen wir sein. Und ein Teil der Glückseligkeit haben wir jetzt schon, indem uns Jesus Christus errettet hat. Das ist schon ein Teil der Glückseligkeit. Aber es ist ein Ausharren notwendig. Ein Warten, ein Hoffen. Aber Paulus spricht nicht nur von unseren Dingen, die wir, ja, auf die wir hoffen dürfen, sondern er hält auch bereit, was sich Gott zum Geschenk macht. In Vers 18 steht: Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes, Friedemann hat das schon mal betont, seines Erbes in den Heiligen ist. Also hat hier Gott sich selbst einen Erbteil gesichert in seiner Allmächtigkeit. Gott selbst macht sich ein Erbteil zum Geschenk. Er schenkt nicht nur uns etwas, sondern gleichzeitig schenkt er sich selbst was. Nämlich, was schenkt er sich? Na, was ihm alles sowieso schon gehört. Es gehört ihm ja alles. Es ist nur zeitweise dem Teufel unterstellt, was hier ist. Aber am Ende der Zeit wird Gott sich alles wieder einverleiben. Er wird eine neue Erde machen, einen neuen Himmel, ein neues Jerusalem. Das ist das Erste, was er sich macht zum Erbteil. Aber dieses Erbteil ist gefüllt. Dieses Erbteil ist gefüllt mit allen Gläubigen. Das macht er sich zum Geschenk. Das ist sein Erbe. Er sagt, Ich wähle euch aus und mache euch zu meinem Erbe. Ihm gehört alles und alles wird auf ihn zurückfließen. Und wir als Gläubige sind sein Erbteil. Ist das nicht toll? Er verspricht uns nicht nur etwas, sondern gleichzeitig sagt er, ja, und ihr seid mir so wichtig, dass ich euch auserwählt habe und ich mache euch zu meinem Besitz. Ein Erbteil ist ja ein Besitz, was er haben kann. Ein Eigentum. Ich mache euch zum Eigentum von mir. Damit sind wir Gläubige, also die Vollzahl aller Gläubigen, sind Gottes Erbteil, indem Jesus Christus für alle die gestorben ist, die ihm sein Vater gegeben hat. Das ist die Vollzahl, das ist die Vollzahl seines Erbes. Somit sind wir, also Juden und auch Heiden, wenn wir an Christus hängen, an Jesus Christus hängen und er in uns ist, sind wir Erbteil Gottes, dass er sich selbst erwählt hat. Eine dritte Bitte, die im Gebet, in diesem Dankgebet von Paulus mitschwingt, sein Dankgebet lässt er mit hineinfließen. Dass Gott in seiner übermächtigen Kraft und Größe den Glauben wachsen lässt. Die Erkenntnis seiner Kraft und Stärke, das müssen wir wissen. Wie stark, wie mächtig ist Gott? Wir sprechen ja vom allmächtigen Gott. Wir lesen in Vers 20. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Die hat er wirksam werden lassen, steht hier. Das ist die Kraft Gottes. Dies ist geschehen durch die Auferweckung von Jesus aus den Toten und seine Rückkehr in die Vollkommenheit Gottes, Himmelfahrt. Also erst die Auferweckung aus den Toten und dann Rückkehr in das, was ihm ja schon mal gehörte. Dies ist der Beweis für uns Gläubige, dass Gott alles unterstellt ist. Er hat die Allmacht. Er ist der allmächtige Gott. Ihm ist auch der Tod und ihm ist auch der Teufel, Satan, unterstellt. Machen wir uns das gewiss. Auch wenn er diesem Teufel Raum gibt, er ist ihm trotzdem unterstellt. Gott herrscht immer noch über ihn. Ich habe es schon betont, in dieser gefallenen Welt steht uns der Satan als ein furchtbarer Widersacher entgegen. Er ist für Sünde und er ist für Tod verantwortlich. Er ist der Stifter der Sünde am Anfang und er setzt ja seine Sache immer weiter fort. Es ist sein Bestreben, Sünde in die Welt zu geben und damit den Tod zu verursachen. Den irdischen Tod, den haben wir sowieso als Strafe. Und dann geht es dem Teufel weiter. Er möchte uns auch den ewigen Tod einverleiben. Und dieser Macht des Teufels haben wir eigentlich nichts entgegenzusetzen, außer Jesus Christus. Wir selbst haben diesem Teufel nichts entgegenzusetzen, außer Jesus Christus. Ihn hat Gott, Jesus Christus hat Gott dazu bestimmt, der Macht des Teufels Einhalt zu gebieten. Wie hat er das getan? Indem er ihn als den Ersten aus den Toten erweckt hat. Das zeigt uns, hier ist eine größere Macht als die des Teufels. nämlich die Macht über Tod und die Macht über Sünde. Und das ist geschehen durch Gott selbst, indem er Jesus Christus auferweckt hat aus den Toten. Und jetzt gibt er ihm das zurück, was ihm eigentlich schon immer gehört hat, nämlich die komplette, vollkommene Macht, indem er sagt, er sitze zur Rechten von mir. Ihm ist alles unterstellt. In 1. Johannes 5, 19 und 20 steht, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Den wahrhaftigen Gott erkennen. Dazu hat uns Gott ausgerüstet, indem wir Jesus Christus kennenlernen. Es gibt also nur eine Kraft, die größer ist als die des Teufels, als die des Satans. Das ist die Kraft des Lebens aus Jesus Christus heraus. Als Jesus gekreuzigt wurde, festigte sich die Kraft des Todes, des Satans und der Hölle. Als Jesus gestorben ist am Kreuz, hat sich die Kraft des Todes, des Satans und der Hölle verfestigt, manifestiert. In 1. Mose 3, 15 steht, du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier ist vom Teufel die Rede. Du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist damit gemeint. Hier manifestiert sich die Macht des Teufels, indem Jesus Christus am Kreuz sterben muss. Aber gleichzeitig in der Auferstehung Jesu aus den Toten lieferte Gott den Beweis, dass es eine noch größere Kraft gibt. Denn da steht dann, er wird dir aber den Kopf zertreten. Er wird dir den Kopf zertreten. Dem Teufel, der Schlange, den Kopf zertreten. Das ist die größere Kraft. Die Kraft des Teufels ist nur so groß, wie Gott es zulässt. Die Kraft Gottes ist wesentlich höher, wesentlich größer. Diese Kraft überstrahlt alles. Sie zeigt uns die Grenzen Satans auf. Nur in dem Raum, den Gott ihm gestattet, kann der Teufel, kann Satan wirken. Haben wir also Christus im Herzen, dann hat der Teufel keine Macht. Er erzielt keine Wirkung. Haben wir Christus nicht im Herzen und manchmal geht es uns ja so, dass wir es vernachlässigen, dann wird der Raum, der dem Teufel gegeben ist, größer. Also achten wir darauf, wer in uns wohnt, dass wir dem Teufel keinen Raum geben, in dem ja dieser Raum besetzt ist durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Haben wir also Christus im Herzen, dann hat der Satan keine Macht über uns. Das geschieht aber nicht, dass wir uns daran ergötzen sollten. Oder dass wir prahlen sollen, wir sind jetzt die Besten, weil wir gläubig geworden sind. Oder dass wir stolz darauf sein sollen, gegenüber den anderen Menschen. Dazu ist das nicht, dazu dient das nicht. Sondern weshalb? Damit wir nicht vom Weg abkommen. Deshalb ist das. Damit wir unser Ziel erreichen. Nicht, dass wir darauf stolz sind, sondern dass wir ausharren. Dass wir nicht vom Weg abkommen. Dass wir auf rechtem Weg gehen. Und dass wir damit unser Ziel erreichen. Dies unterstreicht Gott, indem er Christus über alles gesetzt hat, Vers 21, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jede Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Das ist das Ziel, was uns auch vor Augen geführt wird. Das ist das Ziel, dass wir Gläubige mit hineingenommen sind in die Auferstehung Jesu Christi, wenn wir an ihn glauben. Wir sind mit hineingenommen. Er ist der Erste gewesen. Er war der Vorreiter, der Pionier, wie man so sagen könnte. Und wir sind in diese, ja, in diese Sache mit hineingenommen als Gläubige. In 1. Korinther 15, 20 steht, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, als der Erstling der Entschlafenen geworden. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Und in Johannes 14, 19 steht, und das sagt Jesus, weil ich lebe, sollt ihr auch leben. Ich nehme euch mit hinein. Weil ich lebe, weil ich von den Toten auferstanden bin, werdet ihr auch von den Toten auferstehen. Er war der Erste und wir sind die Nächsten, alle, die an ihn glauben. Wir alle sind Glieder am Leib des Herrn. Und er ist das Haupt, das wissen wir. Die Gemeinde bildet den Leib. Jesus Christus ist das Haupt. So bildet sich also der Leib aus der Vollzahl aller an Christus gläubig gewordenen Menschen. Dies geschieht aber nicht, weil Gott uns bräuchte. Wir müssen uns klar sein, er bräuchte uns nicht. Er ist auch nicht auf die Gemeinde angewiesen. Hier steht in Vers 23, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also Gott ist sich selbst genug. Gott ist sich selbst genug. In Kolosser 2,9 steht, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosser 2,10, das ist der nächste Vers, ich lese es mal kurz. Da steht, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Also wir als Gläubige sind mit hineingenommen in diese Fülle. Daraus ergibt sich, wie gnädig und wie barmherzig Gott ist, indem er uns eigentlich nicht braucht, aber trotzdem sich nach uns sehnt. Er sehnt sich nach uns, er sehnt sich nach der Gemeinde. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns, mit allen Gläubigen. Das möchte er. Deshalb hat er uns zu seinem Erbe bestimmt, wie wir es gehört haben. Das entspringt seiner überaus großen Liebe. Er müsste das nicht tun, aber die Liebe zu uns Gläubigen, zur Gemeinde, die treibt ihn dazu. Damit bilden wir den Leib Christi. Ist uns das bewusst? Wir bilden auf Erden den Leib Christi. Und diesen Leib sollen wir jetzt schon zeigen. Wir sollen also Jesus Christus hier auf Erden verkörpern. Fällt uns manchmal schwer, weil unser altes Ich immer noch durchkommt. Wir sollen also eigentlich werden wie Jesus Christus. Wir werden das nie erreichen. Aber wir sollen bestrebt sein. Wir sollen bestrebt sein, so zu werden. Wir sind unvollkommen. Wir sind unvollkommen. Aber dennoch soll unsere Herzensangelegenheit sein, Jesus Christus als Einzelne und als Gemeinde zu verkörpern, ein Bild dazu zu sein, indem wir uns abgrenzen von der Welt. Anders sollen wir sein als die Welt. Noch sind wir unvollkommen, noch schaffen wir es nicht. Aber diese Vollkommenheit wird irgendwann hergestellt im Himmel. Das macht auch Gott. Er stellt diese Vollkommenheit her, indem er uns herausruft zu einem ewigen Leben, was uns verheißen ist. Dann erreichen wir diese Vollkommenheit, indem wir die Braut werden. Die Gemeinde wird die Braut Gottes, wird die Braut von Jesus Christus. Das ist die Vollkommenheit, die Gott in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit, obwohl er uns nicht bräuchte, herstellt, indem er sich nach uns sehnt. Er möchte uns haben. Er möchte sein Erbteil haben. Es gehört ihm. Wie geschieht dies? Wie können wir Gott näher kommen? Wie können wir so sein wie Jesus Christus? Durch ein verändertes Leben. Und jeder hat es bestimmt schon erfahren, wenn wir auch, wie gesagt, nicht vollkommen sind. Aber was hat sich alles seit unserer Bekehrung geändert? Sachen, die uns wichtig waren, sind plötzlich hinten angestellt, sind nicht mehr so wichtig. Ich will nicht sagen, dass die alle ausgelöscht sind, aber sie sind nicht mehr so wichtig. Was ist uns wichtig? Jesus Christus. Was ist uns wichtig? Beten. Was ist uns wichtig? Gemeinschaft haben als Gläubige. Hat sich dein Leben seit deinem Gläubigwerden, hat es sich geändert? Kannst du es prüfen? Ist dir das immer noch so viel wert wie vor deiner Bekehrung, was du da gemacht hast? Oder hast du es hinten angestellt und gesagt, naja, das war mal schön, aber ich brauche es eigentlich gar nicht mehr. Mir ist etwas anderes wichtiger, nämlich Jesus Christus. Und ihm zu folgen und ihn im Herzen zu haben, damit der Teufel nicht mehr den Raum hat, den er haben möchte. Ich lasse uns mit dieser Frage stehen. Jeder kann sich selbst überprüfen. Überprüfen wir uns. Überprüfen wir unser Glaubensleben, unser Gebetsleben, unseren Mut von, und das ist auch ein Teil, unseren Mut von Christus zu erzählen bei anderen. Sind wir da mutig? Ich überlasse es jedem selbst. Also mir geht es oft so, dass ich nicht den Mut habe. Ich bin wirklich unvollkommen, das kann ich jeden Tag sehen. Aber ich bin froh, dass ich einen Herrn habe, der diese Vollkommenheit, weil er mich auch errettet hat, trotz meiner Unzulänglichkeit, herausgerufen hat. Und er wird diese Vollkommenheit mit euch als Gläubige und mit mir, wird er herstellen, im Himmel. Dazu beten wir. Daran glauben wir, darauf hoffen wir und daran, ja, können wir uns auferbauen. Aber wir müssen ausharren. Denn die Welt ist ganz anders. Das wünsche ich uns, dass wir nicht verzweifeln, trotz dieses Ausharrens, was lange dauern kann. Dass wir den Blick nach vorne richten und auf das hoffen, was Jesus Christus uns verheißen hat. Das hoffe ich für uns, das hoffe ich für die ganze Gemeinde. Amen.